So Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Hallo und herzlich willkommen noch einmal zum zweiten Teil des NEW-Magazins und folgenden Beiträgen. Wir berichten über eine Aktion gegen die zu starke Verkehrsbelastung an der Gladbecker Straße, stellen die Lesung Hitlers Tischgespräche der Schauspielerin Iris Berben vor, wir erklären die rechtliche Situation des Parkplatzes an der Lilienthalstraße, haben einen Veranstaltungshinweis und in Claudes Musikecke gibt's heute auch Live-Musik. Ich bin Klaus Hausmann, ich begleite Sie durch die Sendung. Vorige Woche Dienstag protestierten Anwohner der Gladbecker Straße und Mitglieder des BUND gegen die starke Verkehrsbelastung. Kollege Walter Wandke war vor Ort und fragte den Verkehrsexperten Werner Rehe nach den Chancen, dass sich die Feinstaubbelastung in der nächsten Zeit verbessere.
Was wir brauchen, ist eine Umweltzone für alle Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter. Wir brauchen auch weniger Pkw und weniger Lkw. Zum Beispiel kann der Lkw-Durchgangsverkehr rausgenommen werden oder man kann den Pkw bessere Angebote zum Umsteigen auf Bus und Bahn machen.
Wie viele Chancen haben die Städte denn selber hier wohl, so etwas zu verändern?
Die Städte müssen handeln. Man geht auch in die Richtung der Vorschläge des BUND, dass man wahrscheinlich ab 1.6. die ersten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter verhängt.
Wie kommt das eigentlich, dass ausgerechnet jetzt dieses Thema Feinstaub als so gesundheitsgefährdend angesehen wird? Seit langem wird bedauert, wie viel Benzol im Blut von Anwohnern an solchen Straßen ist. Wieso konnte man da eigentlich nichts gegen tun, jetzt aber gegen die Feinstäube?
Das Thema hat nur deswegen Konjunktur, weil es eine neue Vorschrift gibt, die ab dem 01.01.2005 eben gilt. Gilt auch für ein ganzes Bündel oder ein halbes Dutzend von Schadstoffen. Diejenigen, die man bisher nicht bekämpft hat, die machen uns Probleme. Das sind die Feinstäube und die Stickoxide.
Es wird zum anderen behauptet, ja, es gibt die vielen Dieselautos, aber es gibt auch noch so viele Haushalte, vielleicht gerade hier im Ruhrgebiet, die ihre Kohleheizung haben oder die Industrie, die wäre auch ein wichtiger Verursacher. Wie ist das zu bewerten?
Es liegen noch keine Analysen auf dem Tisch. Die müssen in Aktionsplänen oder Luftreinhalteplänen gemacht werden. Hier dürfte der Verkehr die Hälfte der Belastung ausmachen. Das heißt, ohne Maßnahmen im Verkehr kommt man hier überhaupt nicht voran. Aber man muss natürlich auch schauen, ob die Industrie und die Heizkraftwerke da eine größere Rolle spielen oder auch die Heizungen von den Wohnungen. Das muss erst auch sauber ermittelt werden, bevor man genau weiß, was man machen kann. Ohne Maßnahmen im Verkehr, das gilt auf jeden Fall, wird man hier keine Entlastung bekommen.
Aber es bleibt das Problem, dass man nur an den Stellen, wo wir eine der wenigen Messstationen haben, auch später zu rechtlichen Maßnahmen greifen kann.
Nein, unbedingt nicht. Das ist auch das, was der BUND bisher an der ganzen Diskussion kritisiert, dass die auf die Messstellen fixiert ist bisher, weil es muss großflächig gearbeitet werden. Das verlangt die EU-Richtlinie, das verlangt das deutsche Recht. Und das werden wir auch per Klage durchsetzen, in dem Augenblick, wenn eben nur der Verkehr in andere Straßen verdrängt wird.
Stay with me.
the sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Iris Berben ist eine der bekanntesten deutschen Filmschauspielerinnen, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz, verschiedenen goldenen Kameras und zahlreichen anderen Filmpreisen. So kennen sie die meisten von uns. Weniger bekannt ist ihr Engagement gegen das Vergessen der Gräueltaten des Naziterrors und der Fragestellung, wie es dazu kommen konnte. In der Veranstaltung Hitlers Tischgespräche will sie Opfern eine Stimme geben. Worum es in der Veranstaltung geht, erklärt sie jetzt meinem Kollegen Ralf Knifka.
Es ist, wenn Sie so wollen, ein Folgeabend oder ein Folgeprogramm, was ich vor 3 Jahren mal mit einem Abend in Theatern gestartet habe. Das waren Tagebuchaufzeichnungen der Anne Frank, die ich den Tagebuchaufzeichnungen von Josef Goebbels gegenübergestellt habe. Was ich also probiere und was ich auch hier wieder probiere, indem ich Hitlers Tischgespräche den Aufzeichnungen und Erinnerungen von Holocaust-Opfern gegenüberstelle, ist, dass ich versuche, aus einer Anonymität herauszugehen, aus der Anonymität von 6 Millionen Toten, aus der Anonymität von Zahlen, unter denen sich eigentlich niemand mehr etwas vorstellen kann. Und ich versuche, die Sensibilisierung der Leute dadurch zu bekommen, indem ich Einzelschicksale quasi vorstelle oder mich oder ihnen eine Stimme gebe, wenn sie so wollen. Mhm. Und diese Hitlers Tischgespräche sind vom Henry Picker, einem Vertrauten Hitlers, über einige Jahre unmittelbar immer wieder entstanden und schriftlich niedergelegt worden. Und es sind halt ganz ungefilterte Gespräche. Wir kennen ja eigentlich alle nur die Reden Hitlers, die öffentlich sind. Diese sind Reden, die eigentlich unkontrolliert sind, wenn Sie so wollen, und die sicher das Bild Hitlers noch einmal komplexer macht in seinem Wahn, in seiner Menschenverachtung, aber auch ganz oft wirklich in seiner Banalität und Dummheit.
Wenn man sich ehrlich gesagt so eine Hitlerrede im Fernsehen anschaut, also irgendwie kommt einem der Mann doch von der Erscheinung her eher so ein bisschen, ja, lächerlich vor. Aber ich meine, dass ein Mann so Massen fesseln konnte, das finde ich, ist dieses Grausame.
Ich denke auch, das wird uns allen immer wieder, denke ich, wird uns immer wieder beschäftigen oder sollte uns beschäftigen. Woran kann das liegen, dass er das geschafft hat? Genau, was Sie sagen, er sieht ja fast lächerlich aus. Es ist ja wie eine Inszenierung auch, wenn Sie ihm zuschauen, wie er spricht. Und nur das, was er spricht, die Inhalte dessen, die haben eigentlich zur größten Vernichtung von Menschenleben gehört, die es jemals zu beklagen gab. Und deshalb ist es heute so wichtig, denke ich, dass man sich diesem Thema nicht verschließen darf. Es geht nicht mehr um Schuld, ganz sicherlich nicht mehr. Es geht darum, dass man eine Verantwortung für seine Geschichte, also eine moralische Verantwortung übernimmt. Die kann man aber nur übernehmen, wenn man die Geschichte auch weiß. Und ich finde, das ist ein Teil der Arbeit, die wir als Gesellschaft zu leisten haben.
Sie haben also auf der einen Seite Originalaufzeichnungen von Hitlers Tischgesprächen, kann man sagen, auf der anderen Seite aber auch Aufzeichnungen von Holocaust-Opfern.
Ja.
Wie setzen Sie die nebeneinander? Wie haben Sie das ausgearbeitet?
Ich habe diesmal im Gegensatz zu meiner ersten Lesung, die wir gemeinsam mit dem Dr. Michael Wehrhöfen gemacht haben, habe ich diesmal in etwa 1,5 Jahren einfach durch viel Mithilfe unterschiedlicher Menschen um mich herum und Institutionen um mich herum sehr viel Material gesammelt, also über Sinti und Roma, über verfolgte Homosexuelle und hauptsächlich eben auch über jüdische Mitmenschen. Und ich versuche eben, ich versuche eine Stimme zu geben, diese menschenverachtende, wie ich vorhin schon sagte, und manchmal auch Banalität und fast unausgegoren ganz dümmliche Gedanken, die er über Frauen hat, über den Journalismus hat, über Kinder hat. Also ich gehe auch ein bisschen dahin, wo ich annehme, dass man vieles davon auch nicht wusste, seine Haltung dazu von Hitler. Und wenn er spezifisch über Kinder redet, ist der nächste, mein nächster Akt, wenn Sie so wollen, gehe ich in das KZ Ravensbrück, wo eben hauptsächlich Mütter mit ihren Säuglingen und Kleinkindern untergebracht war. Also als wirklich einen ganz harten Kontrast, denn er schwärmt so über die Kinder, wie wichtig sie sind, wie wichtig sie für den Aufbau sind, für unser Land, für unsere Haltung hier. Und dann gebe ich, wenn Sie so wollen, die Stimme der Kinder, die im KZ eben schon im Säuglingsalter getötet wurden. Und das ist der erste Teil. Im zweiten Teil dieses Abends habe ich mich eigentlich dann nur noch auf die Opfer konzentriert. Es sind Gedichte, die man gefunden hat, eine Art Statistik, die ich vorlese, um überhaupt den Status quo zu wissen, was wurde verboten, gerade wenn es um Sinti und Roma oder auch Homosexuelle ging. Und dann ist es ein Augenzeugenbericht über eines der größten Massenvernichtungslager, den Stützpunkt Ponneri.
Man findet ja heutzutage kaum noch Zeitzeugen von damals, also jetzt vor kurzem Anfang März war eine Veranstaltung hier in der Zeche Karl, da war eine Frau Dreyfus zu Gast, eine junge Widerstandskämpferin. Es ist ja heute der Zeitpunkt, wo also die Zeitzeugen von damals aussterben. Glauben Sie, dass man da nur noch anhand von solchen Aufzeichnungen arbeiten kann, um das Ganze nicht zu vergessen?
Sicherlich nicht nur, aber es ist ein großer Teil. Wir müssen das weitertragen. Ich finde, dass man es jedem Opfer schuldig ist und dass man es auch sich als Gesellschaft schuldig ist. Wir befinden uns heute in einer Zeit, in der es mit denselben Mechanismen wieder möglich ist, rattenfängerisch Menschen auf die Seite zu ziehen, auf die rechte Seite zu ziehen. Es geht um Arbeitslosigkeit, es geht um Perspektivelosigkeit. Und das sind Mittel, die schon mal gegriffen haben. Umso erstaunlicher ist es, dass sie wieder greifen. Deshalb ist Aufklärung und Wissen, was daraus entstanden ist, dass das nicht die Antwort ist, die uns diese Leute geben, dass man damit umgehen kann. Das ist ein Teil. Sicherlich sind wir alle gefordert. Es werden nicht nur Schriftstücke und Erinnerungen sein, sondern wir haben uns einfach auch im Alltag uns zu stellen. Wir müssen aufgeklärt sein. Es kann nicht nur die Politik sein, es können nicht nur Institutionen sein. Ich finde, wir als Bürger sind aufgerufen, eine Haltung zu haben, eine Haltung zu zeigen und eine Haltung zu leben. Und ich weiß natürlich, wie viel schwieriger das ist in Zeiten, in denen es Menschen selber auch materiell sehr viel schlechter geht. Ich denke nur, gerade weil es so ist, ist die Aufklärung auf ganz unterschiedlicher Seite, wenn Sie so wollen, wäre es die beste Aufklärung, ist das Elternhaus, oder? Mhm. Dort sollte es beginnen. Wir wissen, dass das häufig nicht mehr der Fall ist. Es ist eine Sperre da oder ein Unmut da oder auch ein Erledigtseinwollen da oder manchmal ist es auch einfach nur das Unvermögen und die Zeit der Menschen. Also gibt es unterschiedliche Mittel und Wege, die wir finden müssen, dass wir Aufklärung betreiben, dass wir uns erinnern, dass wir uns der Opfer erinnern, dass wir aufgrund ihrer Geschichten uns heute verhalten können. Das finde ich ist so wichtig.
Die nächste Lesung Hitlers Tischgespräche mit Iris Berben findet am 30.04. um 20 Uhr in Münster in der Aula am Aasee statt in der Scharnhorststraße.
Kids are in the kitchen, looking for food. They won't find nothing, they got nothing to do. I'm on the front porch, wondering where I am. Thinking, once this was the promised land. Once this was the promised land. Got an old time nickel that I hold in my hand. Just to remind me when times were grand.
in plans. Yes, once this was the promised land. Once this was the promised land. Got an old time nickel that I hold in my hand, just to remind me when times are grand. Once this was the promised land. The promised land. Promised land.
Die Parksituation rund um die Messe Essen schien gelöst zu sein, als der Großraumparkplatz Lilienthalstraße in Harzop fertiggestellt war. Doch Naturschützer gingen vor Gericht und das mit Erfolg. Über das Dilemma und die unrechtmäßige Weiternutzung des Parkraums spricht jetzt Kollege Walter Wandke mit dem Verkehrsexperten Rolf Fliss.
Die Stadt Essen findet den Parkplatz gut. Findet Rolf Fliss diesen Parkplatz auch gut?
Nein, die Frage kann man leicht beantworten aus grüner Sicht. Wir haben deswegen diesen Punkt auch bei den Kooperationsgesprächen mit der CDU ausgeklammert, vor die Klammer gezogen. Und wir werden weiter dafür streiten, dass dieser Parkplatz wieder Landschaftsschutzgebiet wird, was er in unseren Augen auch immer war.
Ja, es gibt wichtige Helfer in diesem Streit. Das sind zum Glück die Gerichte. Man könnte jetzt glauben, es gibt ein Gerichtsurteil, das festgestellt hat, dass die Stadt Essen und ihre Ämter eigentlich gegen eine Reihe von Planungsrechten verstoßen haben. Also hieße der einfache Weg Rückbau. Das wäre sehr teuer. Werden wir den bald erleben?
Der muss nicht teuer sein. Man kann diese Fläche von mir aus auch aufreißen und sich selbst überlassen. Dann haben wir auch eine sehr interessante Ruderalfläche, die aus Sicht der Vogel- und Naturschützer auch einen wertvollen Beitrag zur Frischluftschneise des Essener Südens beitragen könnte. Ich will aber noch mal eins klarstellen. Die Gerichte haben höchstrichterlich vor dem Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Stadt Essen rechtsfehlerhaft einen Bebauungsplan aufgestellt hat. Dieser Bebauungsplan ist null und nichtig und deswegen ist dieser Parkplatz juristisch gesehen Landschaftsschutzgebiet. Damit ist eine große Investition, ich glaube 6,5 Millionen Euro, erstmal in den Sand oder in den Mergel gesetzt. Das kann eine Stadt wie Essen sicher nicht gefallen lassen. Und deswegen wird die Stadtspitze alles tun, um diesen Parkplatz wieder in Betrieb zu setzen. Und da sagen wir Grünen, was wohl nicht passt, wird passend gemacht. Und das heißt im Klartext, dass man wohl jetzt versuchen wird, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen, mit der Folge, dass der Parkplatz wieder in Betrieb gehen kann. Aber man sollte sich nicht zu schnell freuen auf der anderen Seite, weil die Klägerseite bereits jetzt schon erklärt hat, dass sie die juristische Auseinandersetzung weitergehen wird.
Und das kann viele, viele Jahre dauern, wenn es über verschiedene Instanzen geht. Bisher ist es ja wohl so, dass dieses gewagte Projekt, einen Gasspeicher für die Stadtwerke und einen Parkplatz miteinander zu verbinden, trotz aller Gefährdung ja benutzt wird. Man hat sich einfach über geltende Entscheidungen hinweggesetzt. Wenn ich mich nicht irre, bei den letzten Messen, auch Auto, Motorsport, hat man die Autos wie vor dem auch einfach auf den Platz geleitet.
Das ist faktisch richtig, juristisch sicherlich fragwürdig, wie ich gerade schon ausgeführt habe. Man muss aber auch dort wissen, dass die Messe Essen ja über wenig Alternativen verfügt. Die Festwiese, die bisher zum Beparken zur Verfügung stand, wird jetzt nach und nach sukzessive bebaut. Der Güterbahnhof Rüttenscheid erleidet ein ähnliches Schicksal. Also müsste man wieder die alten Notparkräume auf der Wittenbergstraße, der Lerchenstraße und den Schür reaktivieren. Oder man muss halt, was wir Grünen immer gefordert haben, noch verstärkt das Kombi-Ticket anbieten, weil die Verkehre, die gleich mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisen, brauchen auch keine Parkplätze im direkten Messeumfeld. Das wäre eine Sache, die man weiter ausbauen müsste. Ich darf auch daran erinnern, dass es mal einen sehr schönen Plan gab von QMP, dem Planungsbüro, die über der A52 im Bereich der Festwiese ein Parkhaus vorgeschlagen haben. Auch dort hätte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Auf der einen Seite wäre der Lärm der A52 nicht mehr in die Wohngebiete vorgedrungen und auf der anderen Seite hätte ich eine Parkplatzfrage gelöst. Das hat man damals nicht gewollt. Schade, jetzt hat man 6,5 Millionen an der falschen Stelle dezentral in Harzopf in den Acker gesteckt. Wahrscheinlich verlorenes Geld und wir sind in Rüttenscheid selbst kein Stück weiter. Denn wenn wir direkt einen Parkplatz vor der Tür der Messe gehabt hätten, bräuchten wir auch keinen teuren Bus-Pendelverkehr nach Harzopf und wir bräuchten auch nicht unnötige Parksuchverkehre zu erleiden. Also ich denke, wir müssen noch das alte Thema nochmal wieder ausgraben.
Das heißt also, das ist nicht nur einfach ein schöner Traum, den die A52 dort zu überbauen, sondern schon ein Punkt, der mehr Realistik gewinnen könnte, dort diese Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Ja, man braucht Mut, um dieses teure, wirklich teure Wagnis einzugehen. Aber der beste Parkplatz ist immer der, der unmittelbar vor der eigenen Haustür ist. Und in diesem Fall hätte man einen Parkplatz, eine Parkhausgarage gehabt, direkt an der A52. Und man könnte dann die A52, die Autobahn, als Messebesucher verlassen, ohne großartig durch die Wohngebiete zu kreisen und auf der Suche nach einem vielleicht doch kostenfreien und kostengünstigen Parkplatz im Wohnviertel. Aber ich fürchte, dass wieder einmal die drittbeste oder die viertbeste Lösung weiterverfolgt wird, weil sie scheinbar die kostengünstigste ist.
Ja, bei dem Problem, was ich ja auch seit langem verfolge, einfach als Bürger, der zwar weit weg dort vom Schuss wohnt, also im Essener Norden. Ich stelle mir eigentlich vor, eine gute Lösung könnte ja auch sein, man sperrt für die besonderen Messetage einfach den Flugplatz Essen-Mülheim. Da ist es genug Landebahn zum Parken, dann hätte man auch weniger Lärm und hätte auch fast am gleichen Ort eine große Parkfläche, wo man zumindest für einige Jahre die Autos, sag ich mal, ohne weitere Investitionen unterbringen könnte. Ist das so ein Traum oder könnte man nicht sowas auch versuchen anzugehen?
Ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo ich für diesen gleichen Vorschlag auch schon mal sehr belächelt und verhauen worden bin. Aber für den Landeplatz Essen-Mülheim oder Flughafen Essen-Mülheim wäre das sicherlich eine gute Folgenutzung, wenn wir ihn denn endlich aus dem Angebot der Fliegerei hätten rausnehmen können. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg und vor 2014 werden wir diesen Gedanken nicht weiter verfolgen können.
Pässe zu besitzen, den des Herkunftslandes und den deutschen, war und ist für viele Einwanderer ein begehrtes Ziel. Für viele Türken zum Beispiel kann jetzt nach dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht die doppelte Staatsbürgerschaft zum Verhängnis werden. Walter Wandke erklärt, wie es dazu kommt.
Durch eine Änderung im Staatsangehörigkeitsrecht, die bereits am 1. Januar 2000 in Kraft trat, verloren auch in Essen Migranten ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Die Essener Ausländerbehörde kann dazu leider keine genauen Zahlenangaben machen, berichtete aber im März dazu im Integrationsbeirat und im Integrationsausschuss.
Hintergrund der Probleme ist, dass das seit dem 1. Januar 2000 gültige neue Staatsangehörigkeitsgesetz eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft ermöglicht, wenn eine zweite Staatsbürgerschaft angenommen wird. Menschen, die nach erfolgreichem Abschluss des langwierigen Prozesses zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft bei ihrer Botschaft zusätzlich wieder einen Pass ihres Herkunftslandes beantragt haben, verlieren die deutsche Staatsbürgerschaft, sobald sie ihn erhalten, und fangen ausländerrechtlich wieder bei Null an. Davon betroffen sind viele, deren Anträge schon vor dem 1. Januar 2000 gestellt wurden, die aber jetzt erst bearbeitet worden sind. Vor allem die türkischen Behörden haben ihre ehemaligen Staatsangehörigen oft geradezu gedrängt, die türkische Staatsbürgerschaft zusätzlich zur deutschen anzunehmen. Vielfach konnten sonst die Migranten aus der Türkei dort weder Erbschaften antreten, noch sich in der ehemaligen Heimat beerdigen lassen. Haki Keskin, Vorsitzender der türkischen Gemeinde Deutschlands, hat darauf hingewiesen, dass bundesweit bis zu 50.000 Menschen türkischer Herkunft und Tausende von Aussiedlern vom Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bedroht sind. Nach Aussage des Ausländeramtes sind in Essen zwischen dem Jahr 2000 und 2004 etwa 2.500 türkische Staatsbürger eingebürgert worden. Es liegen keine Zahlen darüber vor, wie viele davon wieder die türkische Staatsbürgerschaft beantragt haben bzw. auch erhalten konnten, da die türkischen Behörden darüber bisher keine Mitteilung gemacht haben. Oft wissen die Betroffenen selbst nichts davon, dass sie die türkische Staatsbürgerschaft haben, weil die türkischen Behörden die Pässe noch nicht zugestellt haben. Das ganze Dilemma wird durch das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht hervorgerufen, das nach wie vor eines der rückständigsten in Europa ist. Die PDS hat sich stets für die dauerhafte Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft ausgesprochen, für die es viele Gründe gibt. Eine solche doppelte Staatsbürgerschaft ist jedoch bei Menschen über 18 Jahren grundsätzlich ausgeschlossen. Für die PDS wäre es in der jetzigen Situation das Mindeste, den Vorschlag der türkischen Gemeinde Deutschlands aufzugreifen, dass die Betroffenen zunächst informiert werden und die deutsche Staatsangehörigkeit nicht verlieren, wenn sie auf die türkische Staatsangehörigkeit wieder verzichten. Eine solche Vorgehensweise lehnt das Ausländeramt Essen auf Anweisung der Bundesregierung ab. Im Integrationsbeirat der Stadt Essen stieß es damit auf Kritik. Darüber hinaus möchte der Integrationsbeirat erreichen, dass das Ausländeramt das Vorliegen der Voraussetzungen zur Einbürgerung bei einem erneuten Antrag auf einen deutschen Pass nicht ein zweites Mal prüft. Es besteht sonst die Gefahr, dass zum Beispiel Menschen, die zwischenzeitlich arbeitslos geworden sind, nicht mehr eingebürgert werden. Weiter forderte der Integrationsbeirat, dass die Gebühren im Einbürgerungsverfahren nicht erneut erhoben werden. Diese Forderungen unterstützt die PDS. Darüber hinaus werden zusätzliche Beratungsangebote für die Betroffenen gefordert. Das Ausländeramt sagte zu, dass insbesondere die Ansprechpartner in den Migrantenvereinen über die Rechtslage umfassend informiert werden, sodass sie die Fragen ihrer Mitglieder beantworten können. Zitiert nach einem Artikel von Gabriele Giesecke.
Spell Jimmy Rogers on the Victrola.
Und jetzt folgt ein Veranstaltungshinweis, der von der Initiative zum Erhalt der Stadtteilbüchereien übermorgen in Stoppenberg angeboten wird. Kollege Walter Wandke stellt Ihnen vor.
Krimizeit in Stoppenberg. In der AWO-Begegnungsstätte direkt neben der Stoppenberger Bibliothek wird abends eine Lesung eröffnet. Camilla Horch stellt vor, was sie uns dort bieten können.
Am 21. April um 19.30 Uhr wird uns Reinhard Junge bei Rotwein und Kerzenschein aus seinen letzten Krimis Totes Kreuz, Straßenfest und Glatzenschnitt vorlesen. Die Autofahrer können natürlich selbstverständlich auch Sprudel bekommen.
Noch gibt es ja die schöne Bibliothek, klein, aber fein. Sie sind von der Initiative zum Erhalt und Ausbau der Essener Stadtbibliotheken. Die Krimistunde ist irgendwann vorbei. Wir hoffen, die Zeiten für die Bibliotheken in Essen sind noch lange nicht vorbei. Sie haben sich Ziele gesetzt, diese Bibliotheken weiter zu stärken. Worum geht es Ihnen da?
Ja, wir sind vor allen Dingen immer bemüht, dass wir die Öffnungszeiten der Bibliothek im Auge halten. Es sind ja 11,5 Stellen im gesamten Bibliothekswesen gestrichen worden. Und wir haben immer noch die Befürchtung, dass Stoppenberg irgendwann ganz geschlossen würde, weil eben so viel gespart werden muss, laut Rat der Stadt Essen. Und deswegen sind wir immer bemüht, dass wir immer im Gespräch bleiben und haben bisher, seit wir kämpfen für den Erhalt der Bibliothek, jedes Jahr eine Krimi-Lesung versucht zu veranstalten. Und dieses Jahr ist sie eben mit dem Reinhard Junge. Und wer das nochmal genau nachlesen möchte, könnte auch auf die Internetseite www.bibliotheken-erhalten.de gehen.
Jetzt gebe ich ab an Klaus Kuhn und Klos Musikecke. Viel Spaß dabei.
Willkommen zu einer neuen Sendung von Klos Music, der kleinen, aber feinen Musikecke im NRW-Magazin. Und heute mit einem Studiogast, Joe Kiki aus Togo. Hallo Joe.
Hallo.
Das war jetzt live gesungen von unserem Studiogast Joe Kiki aus Togo. Joe Kiki lebt seit 8 Jahren in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Düsseldorf, und tritt auch sehr häufig als Straßenmusiker auf. Und es passt nicht jedem, dass er auf der Straße steht und Musik macht. So hat die Stadt Duisburg vor 3 Jahren ein Ordnungsgeld gegen Joe Kiki erzwungen, eine Strafe sozusagen, weil er illegal Musik gemacht hat. Joe, wie kam es eigentlich dazu?
Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich kann einfach sagen, für mich ist kein illegal Musik, weil wo Musik ist, ist auch ein Leben. Deshalb, wenn ich mit guter Laune bin, ich gehe einfach auf der Straße, um Leute glücklich zu machen. Einmal war ich in Duisburg gewesen und habe ich angefangen zu spielen. Nach dem ersten Lied kommen 3 Polizisten in Uniform und 2 Ordnungsamts. Und sie haben nach meinem Ausweis gefragt. Habe ich das gezeigt? Und sofort hat er alles genommen oder geschrieben und mir gesagt, ob ich weiß, dass man darf nicht mit Verstärker auf der Straße spielen. Ich habe gesagt, nee, ich komme nicht aus Duisburg. Und zwar, es ist keine Verstärker, weil ich benutze das nicht für meine Stimme. Es ist nur eine kleine Unterstützung für Gitarre, etwas Bass, ein bisschen Bass zu haben. Sie haben gesagt, ja, okay, Sie müssen jetzt 20 Euro bezahlen. Wollen Sie das sofort oder später? Habe ich gesagt, ich bin gerade angekommen, ich habe auch noch nicht keinen Pfennig oder Cent verdient. So kann ich nicht, ich weiß nicht, ich habe kein Geld in der Tasche. Und nach einer Woche oder eineinhalb Woche hat mir einen Brief geschrieben, so mit Strafe oder Bußgeld, habe ich das bezahlt. Und seit dieser Zeit war ich nie mehr dort gewesen. Okay, ich kenne viele Leute dort. Sie haben bei mir gemeldet und mich gefragt, warum komme ich nicht mehr hierhin? Und habe ich alles erzählt. Sie finden das ein bisschen schade oder traurig, aber so ist es.
Ich denke mal, viele Städte machen gerne Reklame mit einer sogenannten Weltoffenheit, die aber im Fall Duisburg überhaupt nicht vorhanden ist. Denn auch das Minimum, wenn es auch vielleicht verboten ist, dass man den Musiker vielleicht zuerst verwarnt, aber nicht hartes Geschütz sofort aufhört mit Geldstrafen.
Ja, das habe ich auch gesagt, bevor man immer den Strafe geben. Man muss einmal Bescheid sagen oder Warnung.
Eine Warnung aussprechen.
Eine Warnung. Und wenn man macht das nochmal, dann ist klar. So kann ich einfach sagen, ich finde diese Leute oder sag mal einfach Beamter von Ordnungsamt wirklich unverschämt. Sie zeigen ein schlecht negatives Bild von Deutschland. Weil man hat gedacht, Ordnungsamt muss Ordnung bringen. Aber ich finde, das ist keine Ordnung. Das war nur eine Unverschämtheit. Weil die Musik gefallen Leute, alle finden die Musik schön.
Es stimmt auch, wir haben im Internet dein Gästebuch gelesen, mit sehr, sehr viel positiver Zustimmung. Ich kenne dich aus Moers und aus Uerdingen, wo mir jedes Mal aufgefallen ist, dass viele Leute auf dich zukommen und dich immer wieder fragen, wann du das nächste Mal wieder spielst und warum du nicht so häufig kommst und die dich auch wirklich vermissen, wenn du nicht da bist. Dazu kommt deine positive Ausstrahlung und deine Menschenliebe, deine Philosophie, die in deinen Liedtexten mit einfließt. Ja, und dein absoluter Sinn für Humor ist, ich denke mal, es ist ein Armutszeugnis für Duisburg in dem Bereich, dass sie dich so nicht spielen lassen. Deine Musik ist ja so bunt wie der Brunnen von Niki Sanfal in Duisburg und für mich ist es wirklich unverständlich. Wie sind denn deine Erfahrungen sonst in Deutschland als Musiker auf der Straße?
Okay, ich kann einfach sagen, dass ich zufrieden bin, weil kann man nicht nur sagen, in Deutschland ist so. Es ist manchmal Menschenhaltung, oder? Weil überall gibt es die Leute, die wirklich unverschämt, unzufrieden mit sich selbst. Und die Leute, auch die offen, sympathisch. Okay, sagt man einfach, mit deiner Musik kann man nicht etwas dagegen. Das ist klar. Aber ich kenne viele Leute, die lieb und nett und sympathisch sind. Ich fühle mich wie nicht Deutsche, aber wie zu Hause. Zum Beispiel, wenn ich nach Hause, Togo, fliege und wenn ich komme zurück, für mich ist auch schon meine zweite Heimat.
Kommt es dazu, dass du auch Familie hier in Deutschland hast?
Ja, letztes Jahr waren meine Kinder, ich habe 2 Kinder, sie haben mich besucht, 1 Monat, nur für Urlaub. Weil ich habe gesagt, für Kinder, man braucht ein bisschen Fundament, Erziehung. So habe ich gesagt, es ist nicht für Kinder einfach die Tradition plötzlich zu wechseln. Sie sind noch jung oder klein, 10 und 12. Der Sohn ist 10 und die Tochter ist 12. Und so habe ich gesagt, momentan, sie können einfach Urlaub machen, aber nicht hierhin, um zu leben.
Familie, die mit dir das gesamte Jahr hier lebt, gibt es nicht?
Nee.
Wie weit ist denn dein Einzugsbereich? In welche Städte fährst du? Ich habe im Internet auch gelesen, dass in deinem Gästebuch Leute aus Göttingen sich gefreut hatten, dass du in Göttingen gespielt hast.
Ich bin überall in der Schweiz, in Frankreich, egal wo. Okay, ich habe viel Auftritte auch im Ausland. Zum Beispiel, wenn ich Auftritte habe, ich fahre ein bisschen früh hin und halbe Stunde auf der Straße und gucke, wie die Leute reagieren. Okay, es ist nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern etwas zu geben. Sagt man bei uns, wer gibt, bekommt auch zurück. So mache ich. Deshalb bin ich total glücklich mit, wie ich das mache. Das Ziel ist nicht nur Geld, sondern mit Leuten etwas umzutauschen.
Bei deinen Auftritten, welches Stück spielst du am liebsten? Oder welches Stück ist zum Beispiel bei den Leuten, die dich buchen, am meisten gefragt?
Zum Beispiel Kokosnuss. Die Leute finden das lustig, wenn ein Afrikaner, der etwas so singt, weil die Leute denken, es ist eine uralte Lieder, die fast alle vergessen haben. Aber ich finde das schön und die Leute finden das lustig und macht mir auch Spaß.
Würdest du das jetzt live für uns spielen?
Ja, sehr gerne.
Danke, Joe.
Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kokosnuss, lecker, ne? Die Kokosnuss, ich mag das gern. Die Affen reisen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affen, ne Bande brüllt, wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenmilchmann, dieser Milch, der wartet auf die Kokosmilch. Die ganze Affenbande brüllt, wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Kokosnuss, lecker! Hoka, hoka, das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüllt, da ist die Kokosnuss. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Da ist die Kokosnuss geklaut. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Da ist die Kokosnuss geklaut. Ich habe die Kokosnuss geklaut. Du hast die Kokosnuss geklaut. Sie hat die Kokosnuss geklaut, wir haben die Kokosnuss geklaut. Die Affenoma schreit, hurra, die Kokosnuss ist wieder da. Die ganze Affenbande brüllt, da ist die Kokosnuss. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, da die Kokosnuss geklaut. Das die Kokosnuss, das die Kokosnuss, da die Kokosnuss geklaut. Ich habe die Kokosnuss geklaut. Du hast die Kokosnuss geklaut. Klaus hat die Kokosnuss geklaut. Katja hat die Kokosnuss geklaut. Ich habe die Kokosnuss geklaut. Du hast die Kokosnuss geklaut. Hat die Kokosnuss geklaut.
Essener haben die Kokosnuss geklaut.
Und wir sind am Ende von Claude's Music, der kleinen, aber feinen Musikecke, heute mit Joe Kiki. Möchte noch hinweisen, ich mache eine Spezialsendung am 30. April um 19.04 Uhr, eine halbe Stunde Joe Kiki. Und hast du Auftritte hier in der Umgebung in nächster Zeit, Mitte bis Ende April, die wir noch bekannt geben sollen?
Ja, Ende April habe ich auch etwas. Kann man das auf meine Internet einfach gucken? Es ist www.jokiki.de.
Gut, danke, Joe.
Ja, und mit Claudes Musikecke geht auch unser NED-Magazin zu Ende. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
Je partirai vers lui dans les cieux, le Père du Très-Haut, le bon Dieu. Je m'installerai à sa gauche, s'il y a Jésus-Christ qui vit encore. Je lui parlerai de toutes ses ségrégation raciale, de tous ces dictateurs et de leur mégalomanie, et de Jésus-Christ qui veut bien m'écouter. J'exigerai une résurrection bis. Le maître du Très-Haut, le bon Dieu. Peut-être partirai-je le cœur en joie à cause de ces hommes de bonne foi. Pour lui apporter des témoignages de tous ses bienfaits d'ici-bas, de tous ces philanthropes et de leur bonté, et par le Fils du Père qui veut bien m'écouter, leur bénédiction sera sans condition. Peut-être partirai-je très pensif, parce qu'il n'y aura pas de place pour mes fortunes. Je lui parlerai de toutes ces comédies d'ici-bas, et des biens mal acquis qui ne profitent jamais. Et face au sauveur qui veut bien m'écouter, une honte infernale sera la punition. Oui. Je partirai tout nu sans valise, sans guitare, sans ma bagnole, mais avec ma conscience à offrir en justice. Avec ma conscience à offrir en justice. Avec ma conscience à offrir en justice. Avec ma conscience à offrir en justice.
avec ma conscience à offrir en justice. Avec ma conscience à offrir en justice. Avec ma